Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Elias Landmesnik und ich melde mich mit einer besinnlichen Daily Podcast Spezialausgabe. Meine Kollegin Julia Pfliegl hat die evangelische Pfarrerin Julia Schnitzlein zum Interview getroffen. Schnitzlein ist selbst Journalistin gewesen, ehe sie sich entschieden hat, Priesterin zu werden. Im September hat die zweifache Mutter und studierte Theologin ihre Amtseinführung als Pfarrerin in der lutherischen Stadtkirche in Wien gefeiert. Im Kurier-Interview erzählt sie, warum die Corona-Krise eine Chance für die Kirche ist, welchen Vorsatz wir uns für das neue Jahr nehmen könnten und warum die Botschaft von Weihnachten heuer besonders aktuell ist. Am besten, wir hören gleich rein.
Wir sitzen hier mitten in der Wiener Innenstadt in der Pfarrkanzlei von Frau Pfarrerin Julia Schnitzlein.
Hallo.
Hallo. Sie sind seit diesem September Pfarrerin in der lutherischen Stadtkirche in Wien, hatten also auch persönlich ein aufregendes Jahr. Wie blicken Sie denn zurück? Wie lautet Ihre Jahresbilanz?
Puh, also mein persönliches Jahr war tatsächlich ziemlich aufregend, also neben all dem, was wir alle mitgemacht haben und Lockdown und Öffnen und Lockdown und Öffnen, hatte ich noch mein Examen im Frühjahr, mein zweites und eben dann die Wahl und die Amtseinführung zur Pfarrerin hier in der Stadtkirche und der Umzug mit der ganzen Familie. Ja, so insgesamt zu sagen, rückblickend auf dieses Jahr, fällt mir eigentlich nur ein, der Spruch, wer weiß, wofür es gut ist. Der Theologe Søren Kierkegaard, der hat mal gesagt, man muss das Leben vorwärts leben, aber verstehen kann man es nur rückwärts. Und ich glaube, genau so ist es. Also keiner von uns weiß genau, was dieses Jahr jetzt gebracht hat. Ich meine, die große Hoffnung wäre natürlich, dass manche Dinge vielleicht auch aufgebrochen sind, die schon längst irgendwie zu eingefahren waren oder dass neue Dinge möglich wurden. Es ist ja auch tatsächlich ganz viel Kreativität entstanden. Aber natürlich eben hat es anderen Menschen auch den Boden unter den Füßen weggezogen. Also ja, da was Gutes zu sehen, fällt jetzt im Moment irgendwie auch ein bisschen schwer. Und ich glaube, wir sind alle so erschöpft und ein bisschen ja müde von dieser wabernden Masse, in der wir uns gerade befinden.
Genau. Trotzdem sagen Sie auch immer, die Bibel bietet eigentlich Antworten auf die großen Lebensfragen. Welchen Trost können wir denn gerade jetzt zu Weihnachten und nach diesem Jahr, das viele sehr belastet herausgefordert hat, in der Bibel finden? Welche Antworten gibt sie uns vielleicht auf die Frage, warum das alles jetzt so passiert ist in diesem Jahr?
Also ich suche im Moment jetzt gerade an Weihnachten tatsächlich eher das Tröstliche in der Bibel. Das Tröstliche an Weihnachten finde ich ja die Tatsache, dass Gott Mensch geworden ist, dass Gott zu uns gekommen ist, worauf die Menschen damals schon lange, lange gewartet hatten. Aber sie hatten sich das ganz anders vorgestellt. Sie hatten sich vorgestellt, dass Gott mit einer Streitmacht kommt und dann als mächtiger Herrscher, dass er sich dann so ganz anders entpuppt, nämlich eben in dieser Krippe, in diesem schäbigen Stall. Das ist doch irgendwie eine große Überraschung. Für mich heißt das eben auch, es kommt anders, als wir erwarten. Wir müssen nur auch bereit sein, uns vielleicht darauf einzulassen. Der große Trost ist dieses Jahr auch wieder dieses "Fürchte dich nicht", dass die Engel den Hirten sagen und die Hirten sagen es dann Maria. "Fürchte dich nicht", glaube ich, das brauchen wir im Moment alle. "Fürchte dich nicht in dem Sinn, dass wir sagen, ist eh alles egal, es ist alles nicht so schlimm. Aber fürchte dich nicht so sehr vor der Zukunft, denn es wird wieder Licht kommen in die Dunkelheit. Davon bin ich überzeugt.
Sie haben es schon angesprochen, vieles ist aufgebrochen, man wurde kreativ in diesem Jahr, auch die Pfarren. Sie waren schon vor dem Lockdown ein großer Fan der digitalen Kirche und haben versucht, die Inhalte der Kirche auch in die sozialen Medien zu transportieren. Wie würden Sie denn das den Leuten erklären und was ist da in diesem Jahr geschehen?
Ja, Sie sagen es ganz richtig. Es gab einen großen, großen Digitalisierungsschub in der Kirche. Ich glaube, die Kirche war vor Corona da schon in einem kleinen Dornröschenschlaf. Es gab ja auch Gemeinden, die nicht mal eine Homepage hatten, geschweige denn irgendein Social-Media-Auftritt. Und plötzlich wird es ganz selbstverständlich, Gottesdienste zu streamen, sogar eben neue kreative Formen anzubieten, wie WhatsApp-Gottesdienste für Jugendliche oder Zoom-Gottesdienste für Menschen in Pflegeheimen, die eben in der Lage sind, auch vielleicht ein Tablet zu bedienen. Also da passiert gerade ganz viel. Ich war immer ein großer Fan dieser digitalen Kirche und ich verstehe unter digitaler Kirche eben tatsächlich, dass man neue Sprachen findet, um Menschen in dem im Digitalen nahe zu kommen. Ganz viele Menschen, vor allem die Jugendlichen, 98% der Jugendlichen bewegen sich täglich in den sozialen Medien, aber nur sehr wenig in Kirchengebäuden. Und so war es mir eben immer wichtig zu überlegen, wenn sie nicht zu uns kommen, wie können wir zu ihnen kommen? Und das kann eben zum Beispiel über YouTube oder Instagram passieren. Und ich versuche dort zum Beispiel Predigten in ganz kurzen Stories, also die Kernaussage einer Predigt in kurzen Stories mit ansprechenden Bildern zu versehen und eben so auch die Botschaft rüberzubringen, die ich sonst viel unnahbarer von der Kanzel vielleicht verkünden würde. Ich versuche dort als Pfarrerin nahbar zu sein und authentisch zu sein und bekomme schon viel auch das Feedback, dass die Menschen anspricht und dass sie so einen Zugang zur Kirche bekommen, den sie sonst nicht hätten, weil sie einfach nicht auf die Idee kämen, in den Gottesdienst zu gehen, weil ihnen die Lieder fremd sind oder die Liturgie fremd ist. Und Ziel ist es immer, dass wir uns dann auch mal persönlich begegnen, aber fein, wenn der Erstkontakt im Digitalen stattfindet.
Sie sind da ja auch durchaus als digitale Seelsorgerin unterwegs. Was hat denn die Menschen in diesem Jahr am meisten beschäftigt oder auch belastet?
Also auf Instagram bin ich natürlich vor allem eher mit jüngeren Leuten in Kontakt, also nicht die typische Zielgruppe. Ich würde sagen, 80% meiner dortigen Gemeinde ist unter 40. Und gerade die Jugendlichen, also die unter 20-Jährigen, waren dies Jahr wirklich sehr geplagt von dieser Einsamkeit. Also das ist im ersten Lockdown ganz krass hervorgekommen. Aber auch jetzt kriege ich immer wieder so Seelsorgeanfragen mit, wen kann ich noch treffen? Wer sind denn meine Freunde, wenn ich sie nicht wirklich sehe? Wie kann mein Leben aussehen? Also da ist wirklich, spüre ich eine echte Depression. Also Einsamkeit macht Jugendlichen viel zu schaffen. Dann Streit in der Familie, Unverständnis in der Familie für das, wie Jugendliche vielleicht im Moment sind und wie sie sich ausleben möchten, aber das zu Hause so nicht können. Und die Einsamkeit, die spüre ich auch bei Älteren sehr. Also ich denke ganz klar, Einsamkeit ist das Thema des Corona-Jahres. Ja.
Besteht dadurch auch eine Chance für die Kirchen, dass die Menschen vielleicht wieder mehr kommen? Also sehnen sie sich durch diese Vereinzelung und Vereinsamung in diesem Jahr wieder nach einer auch analogen Gemeinschaft, wo sie einander treffen können?
Ja, also dieses Gefühl habe ich tatsächlich ganz sehr. Die Sehnsucht nach physischem Zusammensein ist einfach im Moment ganz, ganz groß. Und tatsächlich auch die Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Altbekannten. Und viele entdecken da die Kirche wieder neu als einen Ort, in dem sie vielleicht auch in der Kindheit und Jugend öfter doch mal waren, wo sie sagen, ach, da werden vertraute Lieder gesungen, vertraute Texte gelesen. Dort sind Menschen, die ich vielleicht eben doch auch noch von früher kenne oder aus der Nachbarschaft. Ich denke auch, dass es früher einfach, oder es gab immer schon die Sehnsucht nach Spiritualität. Aber vor Corona konnte man sie einfach noch auf so wahnsinnig vielfältige Arten entdecken und ausleben. Da ist man halt gern mal in ein buddhistisches Kloster gefahren, um dort mitzubeten. Und das ist jetzt alles so nicht möglich. Da kommen die Leute doch eher auf die Idee, wieder in die Kirche um die Ecke zu sehen. Also ich merke, dass sowohl im Digitalen als auch im Analogen im Moment unsere Besucherzahlen wirklich hoch sind.
Ja, wir sitzen ja hier eben in Ihrer Pfarrkanzlei, wo Sie auch Ihre Predigten vorbereiten. Wie werden denn diese Weihnachtsfeiertage für Sie ablaufen, beruflich und persönlich? Sie haben da ja sehr viel zu tun.
Ja, das stimmt. Und die Weihnachtspredigt ist zum Glück schon fertig. Wir in der lutherischen Stadtkirche haben wir an Heiligabend 6 Gottesdienste. Zwei davon sind Krippenspielgottesdienste, da werden meine Kinder mitspielen. In diesem Jahr dürfen nur 2 Familien mitspielen, damit es eben so sicher wie möglich ist mit Mundschutz. Und eben eine Familie davon sind meine Kinder, Sie sind also um 14 und 15 Uhr dran. Meine Gottesdienste sind dann um 16.30 Uhr und 18 Uhr. Und dann frühestens um 19 Uhr werde ich dann hoffentlich in die Wohnung rauf können. Und wir werden bescheren. Bescheren heuer sicher zuerst und dann essen. Ja, und am 25. werden wir dann noch einen Teil der großen Geschwister treffen. Wir haben ja eine Patchwork-Familie. Und wenn das da noch möglich ist, und so schaut es ja jetzt aus, werden wir da zumindest nicht alle, aber einen Teil der Kinder treffen.
Und Sie können ja heuer auch, glaube ich, nicht zu Ihrer Familie nach Deutschland fahren. Was ist da geplant?
Ja, das ist wirklich sehr schmerzhaft, stimmt. Dass ich meine Eltern, meine Großmutter und meine Geschwister, die in Deutschland leben, nicht sehen kann. Aber da haben wir am 25. eine große Zoom-Weihnachtsfeier geplant und sind auch schon kräftig am Üben. Also ich werde Klavier spielen, mein Bruder Trompete, meine Schwester Blockflöte, die anderen werden singen. Und über Zoom werden wir uns versuchen, alle einzuloggen, auch meine 81-jährige Tante, meine 95-jährige Oma. Darauf freue ich mich schon sehr, dass wir uns zumindest so sehen. Ja.
Sie waren ja lange als Journalistin tätig. Was ist denn so der größte Unterschied, den Sie jetzt bemerken von Job als Journalistin in der Medienbranche zur Pfarrerin?
Also was sicher ein großer Unterschied ist, ist, dass ich als Journalistin schon immer Geschichten nachgejagt bin oder auch immer schauen musste, wer ist interessant für eine Story. Wer nicht interessant für eine Story war, mit den Menschen hatte ich eigentlich wenig zu tun. Und heute kann ich einfach abwarten, was auf mich zukommt und kann offen sein für die Menschen und sie nicht auf ihre Stories oder ihre Interessantheit reduzieren. Das finde ich sehr schön. Das bedeutet mir viel. Das bedeutet mir auch viel, dass ich sie, wenn wir miteinander gesprochen haben, das war im Journalismus ja durchaus auch so, dass ich sie dann nicht wieder allein lassen muss, sondern dass ich Menschen auch durchaus über eine lange Zeit begleite. Und dafür war im Journalismus einfach auch gar nicht die Zeit. Das ist in diesem Job nicht vorgesehen. Ich finde es jetzt schön, dass ich vielen zum Beispiel der Menschen, bei denen ich Angehörige beerdigt habe, jetzt Weihnachtspost geschrieben habe, mich nochmal erkundigt habe, wie es geht, sie nochmal eingeladen habe, sobald es geht, wieder in die Kirche zu kommen. Also einfach dieses Miteinander durchs Leben gehen, das ist wirklich schön.
Der Jahreswechsel steht ja auch bevor. Macht es denn überhaupt Sinn, dann noch Vorsätze zu formulieren für sich selbst oder müssen wir uns auch ein Stück weit mit dieser Unvorhersehbarkeit, Unplanbarkeit des Lebens anfreunden und ein bisschen uns loslösen von diesem Drang, alles planen zu wollen?
Also ich finde es immer wichtig, Pläne und auch Visionen zu haben. Ich finde es schwierig, wenn man aufhört, sich Gedanken über die Zukunft zu machen oder noch was zu erhoffen, auch vom Leben. Ich glaube, man darf nur nicht so ganz daran festhalten. Also die Welt geht nicht unter, wenn wir in den Semesterferien nicht Skifahren. Ich glaube, da müssen wir einfach auch eine gewisse Flexibilität behalten. Aber ich finde es schön, sich vorzustellen, was wir im Sommer machen werden. Und ich selber brauche das für mich auch. Ich hoffe, dass wir im Sommer auf Urlaub fahren werden und hoffe da auf die Nordsee. Und was die Neujahrsvorsätze betrifft, das ist auch immer so eine Frage, warum trifft man sie? Ich kann mir vorstellen, zumindest für mich ist es im Moment so, dass jetzt nicht die Zeit ist, mit Schokoladeessen aufzuhören. Oder was ist es, Rauchen, Sport anfangen ist vielleicht eine bessere Idee, aber ich glaube, wir brauchen im Moment auch alle was der Seele gut tut und sollten uns da jetzt nicht versteifen darauf, dass unbedingt jetzt wir die Dinge anpacken müssen, die wir eigentlich schon jahrelang nicht geschafft haben. Also mein Credo wäre da bitte auch gnädig mit sich und mit der Umwelt sein.
Man liest ja jetzt auch überall, das war das schlimmste Jahr aller Zeiten. Wie kann es denn gelingen, dass wir trotzdem was Positives auch mitnehmen ins nächste Jahr?
Also ich glaube, dass es wichtig ist, jetzt an Weihnachten oder diese Zeit zu Weihnachten zu nutzen, vielleicht wirklich mal in sich zu lauschen, was ist einem denn wichtig, was fehlt einem denn sehr? Wie kann man es vielleicht auch auf eine andere Art dann herstellen? Also was ist das Bedürfnis? Ich glaube, wir haben immer hatten immer das Gefühl, dass wir alles machen konnten und alles machen dürfen. Aber das hieß eben auch, dass wir eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit haben. und jetzt bricht so vieles zusammen, weil wir das nicht mehr haben. Ich glaube, da geht es darum, neue Strategien zu finden, zu sehen, wie kann ich meine Bedürfnisse befriedigen. Ich glaube, wenn ich sage, ich habe das Bedürfnis nach Gemeinschaft, muss ich nicht unbedingt jeden Tag auf eine Party gehen. Ich glaube, es gibt dann auch andere Strategien, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Also genau hinhorchen, was fehlt, was brauche ich und wie kann ich mir da was Gutes tun, vielleicht eben auch auf eine andere Art. Also so nach dem Motto, frei sein in Ketten.
Was wäre denn ein guter Jahresvorsatz, den wir alle uns vornehmen könnten?
Also mein grundsätzlicher Vorsatz, nicht nur mein Jahresvorsatz, ist ein Spruch aus der Bibel. Das war auch mein Spruch für meine Ordination, zu dieser quasi Priesterweihe, Pfarrerinnenweihe, sucht man sich einen Spruch aus der Bibel aus, der so eine Art Leitmotto wird. Meiner kommt aus dem Römerbrief und heißt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ich glaube, dass es wirklich an jeder und jedem Einzelnen von uns liegt, sich auch jetzt nicht mitreißen zu lassen von dem Strom der Kritiker und der Destruktiven oder natürlich auch im Internet, dem ganzen Negativen, den Hatern, sondern dass es immer und immer an uns liegt, das Positive zu sehen und zu suchen und die Welt mit dem Guten, das Böse mit dem Guten zu überwinden.
Sehr schön. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute fürs neue Jahr.
Vielen Dank. Gesegnete Weihnachten.
Das war ein Daily Podcast Spezial mit Julia Schnitzlein. Die Fragen hat Julia Pfliegel gestellt. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcasts, Fire oder Spotify und hinterlasst uns gerne eine Bewertung. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Feiertage und freue mich, wenn ihr bald wieder reinhört. Bis dahin, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.